vielen Dank. Moin, ich bin Kalle. Ich arbeite am Institut für die anorganische Chemie an der CAU Kiel. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Und ich darf euch in den nächsten 10 Minuten ein bisschen versuchen, zumindest einen Einblick da reinzugeben, wofür die EU eigentlich so ihre Fördergelder ausgibt und warum das auch tatsächlich ganz sinnvoll ist. Also vielleicht ist es jemandem aufgefallen, ich habe mich ein bisschen beim Titel inspirieren lassen, beim Haber-Bosch-Verfahren, das damals mit Brotausluft beworben wurde. Und unsere Technologie, vor allen Dingen unsere Materialien, die wir dafür einsetzen, sind tatsächlich ähnlich revolutionär. Die haben sogar dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen. Und da haben sich ganz viele Zeitungen natürlich einen Spaß draus gemacht, super reißerische Schlagzeilen draus zu machen, die möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, aber niemand irgendwie so richtig weiß jetzt, was MOFs eigentlich sind. Und das ist auch die erste Frage, die wir heute mal beantworten wollen. Was sind eigentlich metallorganische Gerüstverbindungen oder eben im Englischen Metal Organic Frameworks, kurz MOFs? Im Namen steckt eigentlich auch schon alles drin. Sie sind aufgebaut aus Metallionen, organischen Linkermolekülen, die dann zu dreidimensionalen Netzwerken verknüpft werden, wo wir dann Hohlräume in der Struktur haben. Dafür ein Beispiel aus der realen Welt wäre hier das sogenannte CaU10. Dreimal darf man raten, wo man das entdeckt hat. Und das wollen wir auch tatsächlich für diesen Water Harvesting-Prozess einsetzen. Für MOFs charakteristische Eigenschaften sind eben zum Beispiel, dass sie porös sind, sehr hohe innere Oberflächen haben und kristalline Materialien sind, was man auch eben an diesen regelmäßigen Strukturen hochsymmetrische Materialien erkennen kann. Dadurch ergibt sich eben auch eine sehr hohe Selektivität für bestimmte Gase, um die voneinander zu trennen, zum Beispiel. Und da man diesen Aufbau ja relativ modular gestalten kann, bei dem Metall kann man sich am ganzen Periodensystem bedienen und die organischen Linkermoleküle, da kann man wirklich sehr kreativ werden, weil man sie sich auch selber bauen kann. Es ist hier nur eine Handvoll Beispiele, da gibt es wirklich mittlerweile über tausende verschiedene MOF-Materialien in den Datenbanken. Und eins, wo ich noch einmal kurz die Aufmerksamkeit drauf richten möchte, funktioniert der Laserpointer? Ja, wäre hier dieses KF20, das ist tatsächlich ein MOF, der dazu verwendet werden soll, um Direct Air Capture zu betreiben, also CO2 aus der Atmosphäre rauszufiltern. Und das wird aktuell auch schon in Pilotprojekten in Kanada bei Zementwerken verwendet, um CO2 aus dem Abgasstrom da rauszufiltern. Um ein bisschen besseres Verständnis dafür zu vermitteln, was jetzt eigentlich so diese Dimensionen sind, über die wir hier reden, ein kleiner Größenvergleich zu diesen Oberflächen. Ich denke, ein Beispiel, das wir alle kennen, ist ein Fußballfeld aus der ersten Fußball-Bundesliga mit knapp 7000 Quadratmetern und ein anderes poröses Material, das man auch so schon mal gehört hat, ist die Aktivkohle mit 3500 Quadratmetern. Wenn man sich jetzt das CaO10 anguckt, könnte man sagen, das stinkt ein bisschen ab mit 630, aber die Oberfläche ist nicht alles. Natürlich mussten das irgendwelche Forscher auch auf die Spitze treiben und das hat die Uni Dresden geschafft mit dem aktuellen Spitzenreiter mit fast 8000 Quadratmetern Programm. Und das finde ich total faszinierend, weil ich habe hier mal CaU10 zumindest mitgebracht. Es sieht leider alles sehr unspektakulär aus, meistens sind es weiße Pulver, vielleicht sind sie mal gelb. Aber hier drin sind mehr als 600 Quadratmeter, wenn man die ausfalten würde, was irgendwie sehr schwer vorzustellen ist, finde ich. Naja. Man sieht auch, bei dem DUT60 jetzt zum Beispiel sind diese Linkermoleküle viel, viel größer als beim CaO10. Deswegen ist natürlich auch diese Porengröße komplett unterschiedlich für jeden MOF. Beim CaO10 liegt er so bei ein bisschen über einem Nanometer. Und wenn man sich diese ein bisschen zu sehr verpixelte Größenskala anguckt, sehen wir, dass wir hier genau im Bereich von einzelnen Molekülen sind, was ja genau diese Selektivität ist, die wir haben wollen. Weil CO2 ist anders groß als Wasser. Deswegen kann das voneinander getrennt werden, wenn der MOF die Poren in der richtigen Größe hat. Ein letztes grundlegendes Beispiel zu MOFs und dann geht's auch schon zum Projekt. Wären sehr faszinierende Arten von MOFs, nämlich atmende, die verändern abhängig davon, ob jetzt Moleküle in den Poren vorhanden sind oder nicht, ihre räumliche Struktur, was dann zusätzlich neben so einer Filteranwendung auch die Anwendung als Sensormaterial zum Beispiel ermöglicht. Kommen wir jetzt aber zum Water Harvesting Projekt. Da arbeiten wir mit 6 Universitäten zusammen, eine aus Brasilien und der Rest in der EU. Und wir wollen Trinkwasser aus der Luftfeuchtigkeit herstellen, wozu das Prinzip eigentlich ziemlich straightforward ist. Wir haben unsere omnipräsente Luftfeuchtigkeit überall auf der Welt, zu jeder Uhrzeit. Und solange die über einen bestimmten Schwellenwert liegt, in unserem Fall 17,8% relative Luftfeuchtigkeit, nimmt unser CaO10 das Wasser in seinen Poren auf. Und wenn wir das dann heiß machen, gibt es das Wasser wieder ab. Das fangen wir in unserem Water Harvester natürlich wieder auf, kondensieren das und können das dann für Bewässerung in der Landwirtschaft oder als Trinkwasser verwenden. Bei unserem Projekt wollen wir das alles natürlich super effizient machen, deswegen heizen wir das elektrisch. Man könnte es theoretisch auch einfach mit dem Feuerzeug heizen, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil wir wollen ja nachhaltig sein. So. Hier sehen wir einmal den super übersichtlichen Strategieplan unseres Projektes. Man sieht, dass wir hier 2 große Säulen haben. Ich werde heute auch in Angesicht der Zeit und meiner Kompetenzen ausschließlich über Pillar 2 berichten, weil unsere Arbeiten auch ausschließlich in Pillar 2 stattfinden. Pillar 1 kann man, ich hoffe, meine Kooperationspartner sehen es mir nach, damit zusammenfassen, dass sie sich damit beschäftigen, wie man diesen Water Harvester jetzt auch sinnvoll in die bestehende Infrastruktur einbinden kann. Während wir uns eben damit beschäftigen, diesen Water Harvester zu bauen. Den Typo bitte ignorieren. An der CAU sind wir eben damit jetzt die Partner, die das Material herstellen in ausreichender Menge und daran arbeiten, die Sorptionseigenschaften weiter zu optimieren, dass der ganze Prozess effizienter ablaufen kann. Wozu dann so ein klassisches Vorgehen natürlich eben unsere Synthese ist. In diesem Beispiel jetzt hier unser Flussreaktor. Das sieht natürlich hochwissenschaftlich aus. Wir haben hier unsere Reaktionsmischung, die dann in unsere Reaktionsspule hier reingepumpt wird. Hinten fangen wir das dann auf. Das ist dieses Behältnis. Und wir gehen diesen Weg eigentlich bei jeder Synthese. Die Formgebung und das ist natürlich optional. Wenn wir jetzt eben die Sorptionseigenschaften weiter trimmen wollen, haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal der synthetische Ansatz, direkt bei der Herstellung schon Detergenzien, sowas wie ein Waschmittel mit hinzuzugeben. Da bilden sich Micellen, da kristallisiert der Moff dann außen drum herum aus. Und wenn wir die nachher wieder rausholen, haben wir im Endeffekt hier diese riesigen Poren. Im Vergleich zu den Poren im Moff sind die hier wirklich gigantisch viel größer, was dann letztendlich es dem Wasser erlaubt, viel schneller beim Moff anzukommen, also viel schnellere Aufnahme, viel schnellere Abgabe, was natürlich gut ist für den Prozess. Alternativ kann man auch versuchen, die Kapazität zu erhöhen und prinzipiell einfach so einen Linker da rauszunehmen und die Pore zu verdoppeln. Sagt sich jetzt sehr leicht, ist tatsächlich in der realen Welt leider ein bisschen schwerer umzusetzen. Das wäre jetzt ein Beispiel für einen postsynthetischen Ansatz, das Shaping oder eben Formgebung auf Deutsch, mit einem Polymer, dem Alginat. Da setzen wir eine Slurry an, die tropfen wir dann in eine Calciumchloridlösung und wir finden diese tollen Beads. Da habe ich auch ein paar von mitgebracht, für die Leute, die es interessiert. Ein weißes Pulver in Kugelform. Ja, aber da wir das elektrisch heizen wollen, brauchen wir natürlich elektrisch leitfähige Moffs, die dann 3D gedruckt sind. Ich sehe schon, bin schon bei 9 Minuten, deswegen muss ich ordentlich reinhauen. Der Partner 2, die TU Eindhoven, die sind computerchemisch dabei, die machen ganz viel Simulationen und gucken, wie sich das auf, also diese Defekte auf den Absorptionsprozess auswirkt, um uns letztendlich Hinweise dazu geben, was sinnvoll ist, auszuprobieren oder nicht. Die Universität in Porto analysiert dann letztendlich diese Materialien, guckt, wie gut das Wasser abgetrennt werden kann und wie effizient dieser Monolith jetzt hier zum Beispiel wäre, um in einem ESA, Electrical Spring Adsorption Prozess, elektrisches Heizen, zu verwenden. Hier sehen wir so einen Aufbau zum Beispiel, sehr prototypisch, aber wir legen eine Spannung an letztendlich so einem Block und durch den Widerstand heizt sich das auf und wir kriegen das Wasser wieder raus. Der vierte Partner wäre die Universität in Lissabon. Die sind auch in der Formgebung beteiligt und haben dieses super schöne Video aufgenommen. Und Entschuldigung, die sind letztendlich die Leute in unserem Projekt, die auch dieses Gerät bauen werden. Und dafür brauchen die ganz viel Mathe. Und das lasse ich euch jetzt raus, das erspare ich euch und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Applaus